Und deswegen ist dieses ganze Geschrei nach Reichweite für mich gar nicht mal unbedingt so dringend notwendig und wichtig und sinnvoll bei vielen, weil du mit dem Podcast im Idealfall immer die anziehst, die wirklich zu dir, auch zu deinem Geschäft passen.
Vertrieb gegen Marketing, IT gegen Produktentwicklung, Controlling gegen Kundenservice. Gegeneinander statt miteinander kostet Zeit, Geld und Energie. Hier im Blickwinkel Kunde-Podcast schärft Oliver Ratajczak den Blick fürs Wesentliche. Zufriedene Mitarbeiter, die abteilungsübergreifend zusammenarbeiten, um gemeinsam ein Ziel zu erreichen: profitable Kundenbeziehungen.
Hallo, schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Ausgabe. Heute nicht nur alleine mit mir, sondern auch mit einem wunderbaren Gast, und zwar dem Podcast Urgestein, der nicht nur diverse Podcasts gestartet hat und Firmen dabei geholfen hat, ihre eigenen zu starten, sondern der auch Fantastillionen von Podcast-Folgen aufgenommen hat. Was soll ich lange warten lassen? Ich begrüße diese wunderbar sonore Stimme. Ich begrüße Alex Wunschel. Hallo Alex.
Und ich grüße zurück. Vielen lieben Dank für das Intro. Das gibt mir jetzt so ein bisschen das Gefühl, mich entscheiden zu müssen, bin ich jetzt Stalaktit oder bin ich Stalagmit aus der Tropfsteinhöhle? Also bin ich so altes Gestein. Ich höre es schon tropfen. Ich höre es tropfen, aber du musst mal aufpassen bei uns alten Männern, das ist ein falscher Witz.
Ja,
vielen Dank für die Einladung.
Ach du heiliges Kanonenrohr, das schneiden wir raus. Ja, bitteschön. Ja, Stalaktit oder Stalagmit, Urgestein ist halt so eine Sache. Ich meine, in der Online-Welt ist ja, sind ja ein paar Jahre schon eine ganze Menge. Du bist aber nicht nur seit ein paar Jahren beim Podcasten, sondern schon ein paar Jahre mehr. Kann man ja nicht.
Ja, also seit jetzt bin ich im 16. Jahr. Ich habe 2005 angefangen als, ich glaube, sogar einer der 10. ersten Podcasts in Deutschland. Das resultierte einfach daraus, dass ich mit einem iPad, nicht mit einem iPad, ja,
ich
genau.
Ich wollte gerade sagen,
Respekt. Das war noch vor Zeiten des iPhones, das muss man sich auch mal geben, gell? Also vor Zeiten von Facebook, iPhone, Twitter und Co. Da haben die gerade alle angefangen. 2004 hatte ich mir ein iPod gekauft, so einen mit so einem Clickwheel, und bin auf der Suche nach frei verfügbaren MP3-Dateien auf ein Phänomen gestoßen aus Amerika, das hieß da Podcasting, und das musste man sich über eine iPod-Software, so ein spezielles Script, dann irgendwie hinten auf den iPod draufladen und so. Und ich fand das einfach spannend, dass da sich Leute hinsetzen, regelmäßig in den Rechner reinreden und Audiodateien zur Verfügung stellen und von ihrem Leben erzählen. Und das hat mich damals gepackt. Und dann hat es aber, glaube ich, ungefähr 20 Anläufe gebraucht, die ich alle weggeschmissen habe, beziehungsweise archiviert habe, die darf keiner hören, bis dann die erste Episode vom Blick über den Tellerrand rauskam, irgendwann Anfang 2005, ja.
Super faszinierend. Also damals definitiv habe ich, glaube ich, noch nichts vom Podcast mitgekriegt. Ich bin ja dann eher einer, ich bin ja schon technisch interessiert, sage ich mal, aber wenn ich schon Skripte ausführen muss und auf den Terminal oder so, bin ich raus. Weil dann denke ich, dann mache ich mir mein Arbeitssystem nicht
mehr kaputt. Es gab eine eigene Software, die wurde also schon mit der richtigen UI, also man konnte dann mit der GUI dann auf Knöpfe drücken, musste aber trotzdem immer noch RSS-Feeds von links nach rechts kopieren. Also das musste man schon, aber man musste nicht auf Terminal-Ebene runter, so schlimm war es nicht.
Dann hast du die RSS-Feed-Datei selber erstellt, wahrscheinlich, ne?
Damals, anfangs ja, bis ich dann dachte, was für ein Shit ist das denn? Ich meine, ich habe Wirtschaftsinformatik studiert, auch in meinem BWL-Studium, und habe da gemerkt, okay, dann jetzt holt mich doch wieder vieles ein in dieser ganzen Podcast-Ära, was ich damals verflucht hatte beim Programmieren. Nur es gab dann relativ schnell auch Tools, die haben dabei geholfen haben, und dann gab es einen der ersten Hoster, podster.de damals, ein Podhost, der das dann automatisiert angeboten hat. Und das war ja auch Wilder Westen damals und nicht so strikt wie heute mit den ganzen Descriptions und mit den ganzen Titeln. Und da musst du genau aufpassen, wie groß die Grafiken sind. iTunes war ja noch nie mal so weit. Podcast, es gab kein Podcast-Verzeichnis. Ja, das heißt, das war alles wirklich Wilder Westen. Das waren auch die ersten Konferenzen in Amerika. Das war Rock'n'Roll. Also das war, ja, das war wirklich Woodstock.
Wie schön, aber wer hat denn dann gehört? Ich meine, das war ja dann auf der anderen Seite genauso. Man musste ja wahrscheinlich mit irgendeiner App sich das auf dem iPod spielen, um es dann unterwegs hören zu können.
Ja, das hat sich dann schon so ein bisschen viral verbreitet. Ich glaube, da war so der Nährboden schon auch da für einige, die gesagt haben, Mensch, das ist ja ganz toll, da kann man mal, da gibt's so das ein Web zum Hören sozusagen, ja. Mhm. Und dieses faszinierende Momentum, dass sich ein Steve Jobs auf die Bühne gestellt hat und hielt ein Gerät in die Kamera und sagte, da können bis zu 10.000 oder 20.000 Musiksongs drauf abgespielt werden oder abgespeichert werden. Das waren ja dann, erinnert man sich vielleicht noch duster dran, das waren schon so Effekte, die so ein bisschen eingeschlagen haben in gewissen Szenen. Und sicherlich am Anfang, in der ersten Welle, hatte man so eine übersichtliche Anzahl von Hörern, aber das wuchs immer und immer weiter. Und dann kamen ja dann auch die ersten Firmen auf den Trichter, denn Podcasting war 2006 dann schon im Gespräch. 2007 wurde es dann auch irgendwie irgendwann mal von Apple erwähnt, von Steve Jobs selber auf der Bühne, und dann wurden etliche hellhörig. Und als das Ding dann wirklich in iTunes aufgeschlagen ist als Kategorie, dann hat man gesagt, okay, cool.
Jetzt geht's los. Super spannend. Du hast damals einfach einen Podcast gestartet, ein Format? Oder wie fing das an? Hast du erstmal andere gehört und dann gesagt, finde ich cool, ich nehme mal das daraus? Oder hast du dich erstmal 7 Wochen hingesetzt und ein Konzept geschrieben?
Ja, nee, das Konzept war eigentlich relativ simpel. Ich hatte damals nicht nur schon 2-3 Jahre meine alte Agentur verkauft, ich hatte damals ein Beratungsgeschäft, habe mich so in dem Web 2.0 so ein bisschen versucht zu bewegen und habe einfach einmal in der Woche am Freitag eingesprochen mit ein bisschen Jingles und mit ein bisschen Spaß, was mir so die Woche über den Weg gelaufen ist. Und habe mich einfach dann am Freitagnachmittag hingesetzt oder Freitagabend und habe in meinen Rechner reingesprochen in der Ecke vom Schlafzimmer und mich gewundert, dass das irgendwie 5 Leute, 10 Leute, 50, 100 Leute, 500 Leute auf einmal runterladen nach einem halben Jahr. Und habe dann gemerkt, Mensch, eigentlich, als ich mir das wirklich mal visualisiert hatte, ich hatte meine Hörer aufgerufen, habe gesagt, Mensch, ich habe keine Ahnung, wer ihr seid. Ich meine, ich sehe so ein paar Namen, weil ihr auf dem Blog kommentiert, aber ich spreche hier zu meinem Rechner. Also ich meine, ihr müsst euch das vorstellen, wie schizophren das teilweise ist, dass du 20 Minuten lang in der Ecke vom Schlafzimmer dann einfach nur in ein Mikrofon und in den Rechner reinredest und hoffst, dass irgendjemand zuhört. Und habe dann eine Plattform gefunden, auf der sich die Hörer mit einem PIN und mit einem Foto von sich praktisch auf einer Weltkarte verorten konnten. Und dann hatte man auf einmal eine Weltkarte und sah, woher die alle kamen. Da waren Hörer aus Australien, aus Japan, deutschsprachige Hörer mit dabei. Und dann sitzt du dann davor und denkst dir, ja, holy shit, das ist ja richtig geil, weil du nämlich mit einem aus deinem Schlafzimmer-Ecke in Schwabing damals, habe ich es dann Schwab-Podding genannt, wirklich die Welt erreichst. Und damals ist so dieser Blick über den Tellerrand entstanden als Kernformat, 20, 21 Minuten im Kern eigentlich für die Freunde der fröhlichen Marktbearbeitung, die ich mitnehmen wollte dann in das, was ich so die ganze Zeit erlebt habe. Und dann sind sehr schnell viele andere Formate entstanden. Podpillow, das Wissen aus dem Kissen, oder Podable, das Podcast-Labor, oder Pimp My Brain, Experteninterviews, war ein extra Kanal. Und dann kam irgendwann mal so das erste Unternehmen war dann Playboy. Bekannter von mir, der Vernon, war dort in der Verlagsleitung, und er hat gesucht nach Podcasting und hat gemerkt, dass die Top 10 Ergebnisse, dass da 5-6 Mal der Wunschel kommt, und wir kannten uns. Und er hat gesagt, komm mal rüber, erzähl uns mal, was du da so machst hier 2006, weil die Playboy UK hat damals schon angefangen. Und dann haben wir wirklich über 4 Jahre lang aus einem Konzept heraus dann so für diesen Verlag auch Podcast machen dürfen. Und das war der erste von vielen etlichen anderen Firmen dann.
Kannst du noch ein paar andere nennen, vielleicht hinter denen du steckst? Wahrscheinlich darfst du nicht über alle reden, aber vielleicht über ein paar?
Ja, das sind Unterschiede. Ich stecke in unterschiedlicher Tiefe. Also aktuell hört man mich beim Demexco-Podcast. Ich durfte auch den Telekom-Podcast am Anfang mit anschieben. Da hört man mich auch im Bereich Digitalisierung einfach machen. Das ist so das erste Format gewesen, was wir da zum Laufen bringen durften mit der Lina Bringschulte zusammen. War ein tolles Team. Das hat sich inzwischen auch sehr gut professionalisiert, verselbstständigt. Das sind so die aktuelleren Themen. Dann bin ich in vielen Beratungsrollen natürlich auch und versuche so ein bisschen von hinten anzuschieben. Ich will nicht dauernd irgendwie vor das Mikrofon, produziere hier aber aus dem Studio etliche Podcasts. Und aus der ersten Welle, da waren viele, das war so ein Name-Dropping, da war Datev, Starbucks, Fujitsu, Microsoft, also wirklich große Namen mit dabei. Und Siemens und so. Und da gab es eine gewisse Delle dann so ab 2010, 11, wo man dann merkt hat, okay, jetzt gibt schnellere Medien. Es gibt Facebook, es gibt Twitter, es gibt Instagram, es gibt viel Bilder, es gibt Bewegtbild. Wer hört denn noch unsere MP3-Dateien? Das war so die erste Delle, aber jetzt geht ja seit etlichen Jahren schon wieder steil bergauf.
Super spannend. Ich halte es ja auch für ein extrem persönliches Medium. Natürlich kann man sagen, damals du in deinem Schlafzimmer hast da wahrscheinlich aus Schallschutzgründen neben der Wäscheständer gesessen. Den Tipp habe ich öfter mal zu hören bekommen. Keine Ahnung, hast du da reingesprochen?
Ich hatte wirklich Eierschalenkartons an der Wand. Ja, ja, das war also nicht nur der Wäscheständer, sondern das war noch... Ich habe es versucht zu professionalisieren, aber...
Ja, und dann gibt es Leute aus Japan oder sonst wo, die dir zuhören. Total cool, aber das Ganze zu professionalisieren und zu sagen, als Unternehmen gehe ich mal hin und möchte auch senden. Ne? Ist ja klar, wahrscheinlich Marketingabteilung sagt, wo sind noch weiße Flecken auf der Marketinglandkarte, die wir noch nicht gespielt haben, machen wir jetzt mal Audio. Warum glaubst du, ist das wertvoll, einen Podcast für ein Unternehmen zu machen? Oder was könnte der Hebel sein?
Ja, also der Hebel ist definitiv natürlich, und das hat man jetzt auch, ich komme gerade aus einer Session bei der South by Southwest heraus, wo man gemerkt hat, dass Social Audio, also das Voice Web, wie man es jetzt auch so gerne bezeichnet, dass das durchaus ein interessanter Layer ist auf diesem Kommunikations- und Interaktionsplattform des Internets. Das heißt, die Stimme mit ihrer Authentizität und der Genuss am Hören selber, der hat eine Faszination, der man sich gerne hingibt und ich glaube auch so ein bisschen gerne entschleunigt. Und das stellt Unternehmen vor eine neue Herausforderung, weil sie gelernt haben, dass sie schnell, teilweise auch laut senden müssen. Das heißt, Facebook hat viele Corporates, aber auch private Trainer, Coaches dazu diszipliniert, mindestens in der Woche 2, 3, 5, 10 Mal auf allen möglichen Kanälen irgendwas zu posten, damit sie stattfinden. Und diese Hektik, die hat, glaube ich, viele auch ermüdet. Und da merkt man jetzt wieder zunehmend, dass es ist nicht einfacher, einen Podcast zu machen, aber es macht auf eine interessante Art und Weise mehr Spaß, weil du wirklich das, ja, von uns viel geliebte, und das kennst du in deinem Business auch, das Storytelling hier einfach auf eine Art und Weise operationalisiert wird, wie wir sie seit Jahrtausenden eigentlich machen. Wir erzählen Geschichten. Und das Erzählen ist halt mit Stimme so eine Urtinktur der Kommunikation.
Und das digitale Lagerfeuer.
Das digitale Lagerfeuer. Und das macht wirklich Spaß. Ja. Und dazu kommt, dass viele Celebrities auch das Thema angeschoben haben, gerade in Amerika. Und ich glaube, da sind wir in Deutschland ja vor dem ersten Burnout. Das merkt man schon. Letztes Jahr war der Boom des Podcasting unübersehbar. Und alles, was irgendwie in anderen Social Webs oder im TV Reichweite hatte, oder nicht mehr auf Bühnen gehen durfte, hat sich dann vors Mikrofon gesetzt und das auch nur im Schlafzimmer. Und dann konnte man quasi in diese Persönlichkeiten, in eine Authentizität reinhören, die man so nicht kannte. Und das hat viele fasziniert. Ja, und das ist einfach das Trägermedium Podcasting. Und deswegen für mich immer noch die interessanteste Art und Weise, Geschichten zu erzählen.
Finde ich super. Könnte ich jetzt einmerken, wenn man denn Geschichten zu erzählen hat. Weil als Privatperson glaube ich das sofort. Als Corporate ist es ja wahrscheinlich schwierig. Wer erzählt denn dann die Geschichte des Unternehmens? Der Abteilungsleiter, der Bereichsleiter, der Vorstand, der Chef, der Aufsichtsrat, alle verschiedene Geschichten im Zweifelsfall. Aber keiner weiß so genau, was darf ich jetzt sagen, was soll ich jetzt sagen, was ist überhaupt das Bild, das wir transportieren wollen. Und authentisch lieber nicht, lieber professionell, höre ich häufig.
Das ist wirklich der absolute you nailed it, wie der Amerikaner sagt. Also das heißt, du triffst dann damit den Nagel auf den Kopf. Es ist die größte Herausforderung, erstmal im Unternehmen jemanden zu finden, der den Anfang macht. Und das sind sehr engagierte Leute, bei denen das Feuer brennt. Und manchmal muss man auch ein bisschen löschen. Ja, das heißt, man muss schon sagen, okay, das ist zwar cool, dass du privaten Podcast machst, aber wenn ich jetzt dein Unternehmen so interpretiere von außen und sehe, was ihr für Markenrichtlinien habt, was ihr für eine CD habt, für eine Corporate Guidance, dann muss man schon schauen, wie passt, welche Senderfarbe könnt ihr akustisch entwickeln und wer passt da wie, wo, mit welcher Stimme mit dazu. Und da gehört immer dazu, dass man sich nicht nur über einen sauberen Themenplan oder Redaktionsplan inhaltlich an so einem roten Faden abarbeitet, sondern dass man auch die Stimmen des Unternehmens mal mit trainiert, mit schult und vor allen Dingen auch, und da bin ich ein harter Verfechter von, durchaus auch mal ganz hart schneidet. Ja, also was wir teilweise an S und Ös rausnehmen, bloß damit die Kernbotschaft durch, also nicht distracted, nicht, dass du dich nicht abgelenkt wirst durch wirklich, und da kann man niemandem böse sein, weil es gibt unterschiedliche Reaktionen von Leuten, wenn die ein Mikrofon sehen. Ja, die einen fühlen sich sofort zu Hause, können sich fokussieren, konzentrieren und bringen mit Punkt und Komma und auch Interpunktionssätzen 10 Minuten lang eine Rede hin oder eine Botschaft drüber, wo du gerne zuhörst. Und andere bekommen keine drei Sitze hin und unterbrechen sich mit S und Ös und S und Ös und Ös. Also das alles zeigt nur einige Aspekte von dem, was du gerade erwähnt hast, dass man sich über sehr viele Blickwinkel oder Hörwinkel Gedanken machen muss, angefangen beim Audio-Logo und das hört dann auf, bis hin zum wie klingt welcher Equalizer, wie satt klingt eigentlich generell eine Tonspur aus einem Unternehmen. Da haben wir zum Beispiel bei uns beim Podcheck da den Porsche-Podcast kennengelernt, von dem wir eigentlich alle drei so ein bisschen 10% enttäuscht waren, weil bei Porsche denkst du dir eigentlich, und wir haben einen Toningenieur mit dabei bei uns im Podcheck, bei dem Dreierteam, der Frankie, der ist Komponist seit Jahrzehnten und der hört jede Frequenz raus und der dachte sich natürlich beim Porsche Podcast, dass ihm gleich irgendwie die Glücksträhne im Gesicht steht und der war mega enttäuscht, als er gemerkt hat, dass dir genau diese paar Prozent fehlen. Also, um es abzuschließen, das zeigt, dass die Erwartungshaltung, wenn du einen Porsche Podcast hörst, dass die brutal hoch ist. Und da will ich in Richtung 3D, da will ich richtig in den Ohren massiert werden, da will ich, dass mir das Herz und das Gehör brummt. Und wenn das nicht stattfindet, dann leidet so ein bisschen mein Markenerlebnis, ja.
Ja, Markenerlebnis. Wenn ich mir angucke manchmal, wo das Markenbild überhaupt gestaltet wird von Unternehmen. Da gibt es ja immer so Corporate-Vorgaben, die werden dann teilweise eingehalten, teilweise nicht. Dann gibt es aber, Messestand ganz schnell, wir müssen noch mal eben, wir brauchen irgendeinen Soundteppich, wert noch eine kostenfreie Musik, da nehmen wir die. Also manchmal erlebe ich so Sachen, das ist halt alles nicht komplett durchdacht. Und wenn man sich beschränkt nur auf einen Sinn, also im Sinne von Hören, dann wird das, glaube ich, was man da hört, viel, viel deutlicher. Und da merkt man dann auch, glaube ich, wer spricht denn da und ist der echt? Ich habe mal eine Anfrage bekommen von einer Firma, die meinten irgendwie, du machst doch Podcast, kannst du uns nicht helfen? Und dann habe ich gesagt, ja, wie, was, lass uns mal reden, Konzept, was wollt ihr denn transportieren? Ja, so Marke, hier, mach mal. Du kannst ja irgendwelche SEO-Texte einkaufen und dann besorgen uns so eine schöne Stimme, die kann er dann vorlesen und so. Und dann habe ich gesagt, ja, ich glaube, wir müssen nochmal in die Bütt, das wird, glaube ich, nichts. Weil was transportiert ihr denn dann da? Ein SEO-Text oder so vorgelesen. Das ist halt komisch.
Ja, der Trend ist aber da. Also das ist, also Voice oder Text-to-Speech ist ja eine diese KI-Technik und also mal Text vorlesen zu lassen. Jeder kennt die ganzen Voice-Assistenz-Systeme. Das fängt mit Siri an und hört mit der Alejandra auf. Also das heißt, unserem Amazon-Produkt. Man merkt, dass da auch Tools im Moment im Netz unterwegs sind, die vermeintlich einfaches Podcasting ermöglichen, dadurch, dass sie sagen, okay, du hast irgendwo Text oder einen Blogbeitrag, schmeiß den einfach hier in die Engine rein und du kriegst einen vorgelesenen Podcast raus. Das mag sicherlich für den einen oder anderen interessant sein, aber das ist jetzt noch nicht die Königsklasse, dass man alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist, irgendwie mit einer Schallwelle versorgt. Ja, das ist für mich auch kein Podcasting. Das macht eigentlich relativ wenig Sinn. Und wir kriegen trotzdem auch solche Anfragen, gerade aus Verlagsumfeldern, die wirklich sagen, ja Mensch, wir schreiben ja so viel, können wir das nicht automatisch vertonen lassen? Und da gab es früher schon so Tools wie ReadSpeaker oder so. Gibt's ja jetzt auch alle möglichen Plugins. Sag ich, ja, klar, okay. Aber das ist, das hat so viel Persönlichkeit wie ein Stützstrumpf, ja, wie medizinischer. Das will doch keiner anhören, ja. Ihr braucht doch eine Stimme, die aus dem Verlag heraus das interpretiert und einfach nur das dem Text auch eine Persönlichkeit gibt. Und dennoch, ja, es mag in gewissen Umfeldern sinnvoll sein, ja, so SEO-Texte vielleicht auch vorlesen zu lassen. Das Paradoxe ist ja auch umgekehrt. Du triffst ja inzwischen viele Podcast-Trainer und Coaches, die genau das Thema Optimierung von Podcast-Titel, Beschreibung, Such, also auch Inhalten sagen, ja, du musst einen Podcast machen, damit du bei Google gefunden wirst. Dann sage ich, weil Google jetzt auch die Podcast indiziert und transkribiert. Dann sage ich, ja gut, da sind wir jetzt schon weit. Also ich meine, jetzt bin ich ja, man sieht ja an meinem Deckhaar, also schon ein bisschen länger in dem Business unterwegs.
Der Lack ist
und nein, Moment, für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, da ist noch Lack drauf, da sind Haare am Kopf, gell? Also ich ziehe meine Fleischmütze noch nicht so weit hinter wie du, gell? Also mal ganz ruhig.
Bitte, bitte.
Nein, ist im Ernst, es gibt wirklich schon, also da gibt es viele Tools, die einem das ganze Thema erleichtern, aber man muss sicherlich abzinsen für sich selber, was sinnvoll ist und was nicht. Ja. Und ich glaube, das war mal jetzt mal abgeschwiffen, Podcast SEO, das ist schon, da ist noch ein ganz weites Stück zu gehen. Wobei man, lass mich das ganz kurz anmerken, ich glaube schon, dass wenn wir das weiterentwickeln Richtung VoiceWeb, dass wir da schon in eine Ära eintauchen, wo die Suche über gesprochene Inhalte zunehmend relevant wird. Ja, also gerade wenn du Clubhouse anschaust, ja, was da quasi über Marken gesprochen wird, teilweise relativ lang, da will ich doch als Markenmanager wissen von Thermomix, wenn sich da einer der Wunschel irgendwie über den Roadcaster und im Kontext Thermomix da seine Witze macht. Definitiv. Und kriegt es dann über meinen Monitoring-Dienst mit, der Audio transkribiert. Ja, also das wird schon kommen. Aber ob das Suchmaschinenrelevanz wird und Reichtum bringt für den einzelnen Podcaster, das weiß ich nicht.
Ach, Reichtum. Aber wieder zurück. Reichtum, das sind wir wieder bei den Konzernen. Das stelle ich mir unglaublich schwierig vor. Du musst jetzt keine Namen nennen, aber vielleicht kannst du ein bisschen aus deiner Historie plaudern. Wenn ich mir vorstelle, so irgendein Konzern kommt auf die Idee, wir machen jetzt mal einen Corporate Podcast, wer spricht denn dann da am Ende? Ist das einer aus dem Unternehmen? Ja, hoffentlich doch. Aber wer? Ist es der Sprecher des Unternehmens, damit der man genau weiß, der hat nur gesprochen? Oder nimmt man einfach drei Hierarchiestufen drunter ein? Und damit kann man sich wahrscheinlich im Monat beschäftigen.
Ja, das Interessante ist, kurzer Mini-Werbeblock, also podcheck.de ist ja so ein Hobbyprojekt von der Doris, von Frankie und mir. Das heißt, wir arbeiten seit 15 Jahren zusammen, machen Corporate Podcasts und haben irgendwann mal angefangen, ja, also unser Wertesysteme über Podcasts drüber zu stülpen und die zu analysieren. Und daraus sind jetzt 6 Episoden geworden. Wir haben eine Staffel jetzt gerade abgeschlossen mit einer super Hammerfolge, die kommt in 2 Wochen raus. Was wir aber gemerkt haben, ist genau, dass das Kernthema ist von allen Corporate Podcasts und wo wir auch immer wieder drüber gestolpert sind. Nehmen wir jetzt den Porsche Podcast, 100% Authentizität, weil da nämlich der Leiter der Kommunikation, und das macht er auch wirklich sehr gut, der führt durch die Gespräche. Ja, der ist der rote Faden und der macht das, also das heißt, da spricht das Unternehmen mit der, deswegen ist es ja auch der Unternehmenssprecher, ist jetzt in dem Fall zwar der Leiter Unternehmenskommunikation, aber man merkt sofort, dass eine andere Authentizität und Glaubwürdigkeit entsteht, wenn aus dem Unternehmen selber einer spricht. Es gibt aber auch durchaus die Möglichkeit, was viele gerne machen und was auch ein Erfolgskriterium ist, dass man sich gute akustische Influencer mit dazu holt. Also wirklich Radioprofis, die mit der Erfahrung eines Radiomachers dieses Medium vielleicht doch verstehen. Leider verstehen es nicht alle Radiomacher. Es ist einfach immer noch ein anderes Thema. Und das merken wir zum Beispiel mit Doris und mir. Doris ist eine Radioperle, die macht seit Jahrzehnten Radio. Und wir kommen beim Schnitt immer so ein bisschen übereinander, weil ich sehr viele authentische Elemente drin lasse und sie sehr viel schneidet. Also allein da merkt man, dass jemand nach 10 Jahren Podcasting immer noch diesen Pavlovschen Reflex hat, mehr in die Dramaturgie anzugreifen als ich als Ur-Podcaster, der kein Radio gemacht hat. Ich komme aus einer ganz anderen Ecke. Und das kollidiert natürlich bei Corporate Podcasts immer zwischen ja, Kultur, Professionalität, Inhalt, Unterhaltung, Information, Interaktion. In diesem Kontext prallt sowas immer aufeinander. Aber ich nenne es dann auch Creative Abrasion, also kreative Abreibung. Ich glaube, daraus kann dann schon was werden, wenn man dem Ganzen ein bisschen Freiraum gibt, externe Moderatoren zulässt, die zur Marke passen. Und das machen viele der Podcasts, die wir untersucht haben. Und dem einfach damit auch einen Raum gibt und die von außen sozusagen durch das Unternehmen laufen lässt mit dem Mikrofon und Interviews führt. Dann hast du eigentlich immer einen ganz guten Match. Wenn es intern nicht klappt, ja.
Ja, gut, aber intern ist halt so eine Sache. Ich führe gerade Gespräche mit jemandem, wie soll ich sagen, da geht es halt darum, so, ja, wir wollen das eigentlich mit mehreren Leuten machen und verschiedene Zuständigkeiten. Und der eine will aber auch irgendwie noch Video dabei, weil man hat man ja auch noch was Visuelles und so. Podcast ist halt eigentlich irgendwie Audio, ne? Je nachdem, Podcast, wo man ihn präsentiert, kann man natürlich wenigstens über das Coverbild noch ein Bild hinterher schieben, aber.
Wobei man schon merkt, also es vermischen jetzt, was zum Glück nicht mehr stattfindet, ist das, ich weiß nicht, vielleicht erinnerst du dich auch noch dran an die ersten Jahre, wo dann Videos, das heißt Videodateien auf dem RSS-Feed vom Server geladen wurden und das war noch zu Zeiten, wo YouTube noch nicht so populär war und man hatte Vodcasts, also Videopodcasts, also bevor es Vlogs gab, Podcast, also auch Videopodcast als Podcast bezeichnet. Und wir haben uns immer gewehrt, haben gesagt, Mensch, oh, das ist doch Audio und es ist Audiodateien. Und das hat sich über eine Zeit lang etwas vermischt, dann wieder getrennt. Dann sind die ganzen Vlogs entstanden, das heißt die Videoblogs, die waren auf YouTube oder auf Vimeo. Und die Audioblogs, das heißt die Audiopodcaster, haben so ihr Zeug gemacht. Und man hatte auch unterschiedliche Rezeptionswirkungen. Ganz spannend ist jetzt zum Beispiel in der Abschlussepisode von der Podcheck, da gibt es einen Podcast, der inzwischen auch so gute Produktionen macht, und ich will jetzt nicht verraten, wer es ist, aber man sieht die Videos auf YouTube mit zigtausend Views. Und zwar berechtigterweise, weil es ist ein tolles Studio-Setup. Es sind tolle Kameraeinstellungen, es sind geile Mikrofone, es ist ein Top-Qualität, also super Moderator und er hat auch wirklich gute Leute mit an Bord. Und er ist da, macht da ein 20 Minuten und du hörst das gleiche Format, aber in Audiospur und das auch in der besten Qualität, weil er zwei Neumänner da hat, zwei Neumann TLM, glaube ich. Und dann passt sowas und es macht auch Spaß, denen zuzuschauen, weil er nämlich dann ins Studio Leute holt, denen du auch gerne beim Reden zuschaust. Mhm. Dann hast du natürlich einen weitaus höheren Aufwand, weil du brauchst ein Videomischpult, das kannst du sicherlich noch mit dem Atom Mini oder sowas handeln, aber du brauchst Kameras, du weißt es ja, du brauchst ein Setting, du brauchst Licht, du brauchst ein Studio, was auch studiofähig ist, also ein Tonstudio, was auch videofähig ist. Und das kann dann schon zusammenwachsen, aber es ist halt schon nochmal eine andere Liga, gell?
Ja, eben. Da wird oft unterschätzt. Ich habe gerade heute Morgen habe ich ein Gespräch mit einem alten Freund gehabt, der nämlich auch Podcast starten will und der fing dann gleich an, so, ja, dann machen wir das mit Video und hier und da und aber da können wir auch den Audio dann rausnehmen. Ich so, stopp, ruhig Blut jetzt mal. ich weiß ja ungefähr, welchen Aufwand du da reinstecken willst, wenn du jetzt auch noch mit Video um die Ecke kommst, das ist halt nicht doppelt, das ist halt schon anders. Und wenn dich das dann nachher davon abhält, die Komplexität, also dass du dann weniger sendest, das ist halt auch irgendwie blöd. Also das eine ist das eine, das andere ist das andere.
Eine kurze Anekdote zwischendurch, wie gesagt, der erste Podcast und der holt mich immer wieder ein und es ist auch gut so, es ist auch schön so, das war damals natürlich auch absoluter Knaller. Der Playboy-Podcast, der ist auch mit Schmunzeln gestartet, weil jeder am Anfang dachte, was willst du denn jetzt Playmates interviewen? Ja, die willst du doch sehen. Und wir haben da relativ schnell, und ich meine, es war auch immer interessant, ich hatte damals wirklich professionelle Studios auch engagiert, weil die wollte ich nicht bei mir zu Hause im Schlafzimmer produzieren, das wäre so viel des Guten auch für die Beziehung zu meiner Freundin gewesen. Aber wir haben dann Tonstudios produziert und da war immer gut was los, wenn wir dann kamen mit dem Playmate. Das heißt, da standen die natürlich vor der Glasscheibe. Und das ist ja auch gerechtfertigt, weil das waren ganz nette und authentische Persönlichkeiten. Und was wir geschafft haben und von Anfang an versucht haben, ist akustisches Storytelling. Das heißt, diese Studiosituation so zu moderieren, dass man immer dran denkt, da draußen ist einer, der hört nur zu. Und eben in Bildsprache zu arbeiten, eben durchaus auch mal Sets zu erklären und zu beschreiben, wer dir gegenüber sitzt und wie sie gerade aussieht und was sie so macht. Und das muss man im Hinterkopf behalten. Jetzt zu deinem Einwand vorhin, so nach dem Motto, da habe ich einen Kunden, der sagt, ich will nur die Tonspur und dann mach mal Podcast draus. Wenn jemand bei der Aufnahme das eben schon berücksichtigt hat, dass man eben auch dran denken muss, dass das Ganze für Audio funktionieren muss, dann ist es durchaus möglich. Aber die meisten moderieren halt visuell. Und das ist ein Unterschied. Dann kannst du das hörst du dann, dass es nicht fürs Hören gemacht ist.
Ja, eben denke ich auch. Und zumal das auch, also da ging halt alles durcheinander. Also Podcast spielt auch Videos aus und so. Wie gesagt, ja, stimmt damals. Und also da musste ich dann gerade noch mal ein bisschen aufräumen. Aber das, was ich, als Corona so losging, ein paar Mal gemacht habe für ein paar Unternehmen, war dafür zu sorgen, dass die einen internen Podcast aufbauen. Also so, ich habe das unter dem Arbeitstitel gefasst, Podcast vom Chef. Also Chef spricht und seine Mitarbeiter. Das kam relativ gut an, weil es halt super authentisch ist und ein schnelles Medium. Und das, die Diskussion, die ich öfter hatte, war aber, ja, aber wir haben ja schon mit dem CEO, haben wir ja schon Videos, die wir regelmäßig machen. Genau, alle paar Monate macht ihr eins, weil das ein Riesenaufwand ist. Das andere ist vielleicht einfacher. Und oder so wie ich es gemacht habe, definitiv einfacher. Ich habe halt erlebt, dass Video manchmal hemmt oder die Frequenz der Sendung halt deutlich reduziert, weil ist da wieder aufwendig und Studio und pipapo.
Ja, man verliert halt seinen Schutzraum. Das ist so ein bisschen das Problem bei vielen. Und wir nähern uns immer mehr oder wir steigen immer mehr in diese Ephemeral Era ein. Das heißt, Snapchat, das Vergänglichkeit, Stories, Insta-Stories, Facebook-Stories. Das heißt, Geschichten, die jetzt erzählt werden für einen gewissen Zeitraum und dann verpuffen. Und das treibt ja auch viele komplett zum Wahnsinn, weil sie sagen, warum soll ich jetzt über Stories? Ich meine, ich mache Content ja für die Ewigkeit. Bitte, haben wir nicht bis vor ein paar Jahren gesagt, Longtail ist unser Freund. Also wir machen jetzt ein Video und dann über die nächsten 25 Jahre wird das Ding schon seine 500.000 Abrufe erzeugen. Ja, Pille-Palle. Ich glaube, das ist immer noch der große Hemmschuh bei vielen Unternehmern oder auch im Management oder auch intern in dem Kontext, dass man sich diese Authentizität zugesteht und lieber übt und akzeptiert, dass man Kommunikation üben muss. Und die Kommunikation bei manchen einfach, das sind One-Take-Wonder, sage ich so schön. Ja, das heißt, die kommen, die sehen ein Mikrofon, die stellen sich hin und dann haben die nicht nur ihre Sprüche, sondern die haben auch die Lockerheit drauf, richtig authentisch rüberzukommen und denkst dir, check, einpacken, Kamera einpacken, Licht, fertig. Und dann hast du andere, die kommen ins Studio und sagen, ich muss nur einen Aufsprecher machen über 30 Sekunden oder sagen wir 3 Minuten. Und ich kann mich dann ich nenne hier wirklich keinen Namen, aber an ein großes Unternehmen erinnern, der ist wirklich als Adler eingeflogen und ging als gebranntes Händel raus. Ja, weil wir waren alle fertig, weil das Ding hat, glaube ich, 10 Takes gebraucht, weil der wurde von Take zu Take unsicherer. Und das ist, glaube ich, wirklich das Mantra oder auch das Dogma für jeden, der in der Kommunikation, auch Unternehmensführung zukünftig glaubwürdig agieren will. Trainieren, einfach mal Lockerheit trainieren. Das kann man auch trainieren und es gibt wenig Leute, bei denen es nicht funktioniert. Und dann bin ich bei dir, dann kann so ein Kanal auch mal lockerer funktionieren und muss nicht dann gleich auch Tausende von Euro kosten, nur weil er alle Monate lang erstellt wird, sondern dann hat man einfach 3-4 Aufsteller, man hat ein bisschen Licht, man hat eine 3-Punkt-Leuchte, ein bisschen Greenscreen sogar vielleicht, ansonsten eine Aufsteller, Manfrottos dastehen, knallt ein Smartphone drauf, hat ein kleines Lovely im Mic, das kostet ja alles keine Welt. Ja? Genau. Aber ich mache einmal, gehe rein, mache einen Knopf an und sage, okay, jetzt stelle ich mich hin und bringe meine Botschaft rüber und dann, und das in der Frequenz, also das ist immer noch das Gold, wenn das schnell funktioniert.
Ja, das glaube ich auch. Also ich habe halt festgestellt, dass das extrem gut ankam in der Belegschaft, dass wir auf Flurfunk reagiert haben. Die haben halt, es gab sowas und es kochten irgendwelche Gerüchte hoch.
Also hast du denen wirklich auch was mitgegeben? Das hast du praktisch so enabled? Also hier habt ihr eine Mikrofone, hast du hingestellt, hast gesagt, jetzt müsst ihr nicht dauernd Oliver anrufen? Oder?
Ich habe den Lavaliers in die Hand gedrückt und eine Smartphone-App und habe gesagt, mach mal. Und dann haben die halt angefangen. So einmal im Hotel, dann hat er irgendwas im Auto versucht, was ich sehr lustig fand, muss ich sagen. War ein bisschen buckelig, aber kam total gut an. Weil den Hörern, also den Mitarbeitern, war das total egal. Die wollten eigentlich gar nicht, ja, das muss klingen wie Audio, weil das ist ja der Vorstand, sondern da ging es irgendwie drum, Mensch, wir hatten doch gestern, haben wir hier drüber diskutiert auf dem Flur und da ging das hoch und hier Gerüchteküche und die spinnen ja wohl mit dem Change-Projekt so ein Scheiß. Und plötzlich, 2 Tage später, spricht der Chef und sagt so, pass mal auf, mir ist so angekommen, so folgendes. Wir machen das, weil, Bums. Und das hat echt zu Erstaunen geführt, so nach dem Motto, ach, guck mal, die hören zu.
Genau, diese Spontaneität muss man sich antrainieren, ja, und das ist Pflicht. Und Auto ist immer noch akustisch einer der besten Räume, die es gibt. Die neuen, modernen Autos sind ja so gut gedämmt, also manchmal hält man Podcaster sowieso eher, geh raus aus der Küche und setz dich ins Auto und da hast du eine bessere Dämmung und eine bessere Akustik. Und dann hat man auch eine Dynamik im Auto, die hört man. Ja, das ist wirklich, also im Auto hat man eine Aktivierung, die, wenn du im Studio sitzt, ist alles ruhig und du kannst dich auf dich konzentrieren, du bist nicht abgelenkt, dann ist es bei manchen sogar gefährlicher, weil mit der Ruhe musst du auch umgehen können.
Ja. Stimmt, also Auto, der hat sich da nur reingesetzt, ist damit nicht gefahren. Also da ist noch
Das meine ich, aber du bist trotzdem, du hast immer so ein bisschen die Angst, so nach dem Motto, sieht mich jemand, wenn mich jemand sieht, der denkt, ich bin ja bescheuert, wenn ich hier vor mich her, habe ich noch ein Mikrofon in der Hand. Also das ist ja schon eine Situation, die eine gewisse Aktivierung automatisch erzeugt. Ja. Am besten, du stellst dich noch irgendwo auf dem Parkplatz, irgendwo beim großen Großmarkt oder sowas, wo viel los ist, dann bist du auf Fire. Dann hast du Adrenalin.
Da klappt es auch mit der Episode. Und vielleicht auch ein bisschen Hintergrundgeräusche, was ich ja super spannend finde. Ich meine, so Hörspiele, jeder liebt die doch. Wir sind wahrscheinlich, du bist ja ähnlich alt, also mit 3 Fragezeichen, 5 Freunde, sonstigen KKG vielleicht groß geworden ein bisschen.
Ich habe die verschlungen. Ich habe 3 Fragezeichen Kassetten gemixt damals sogar mit Musik. Ich darf gar nicht laut sagen.
Toll. Also ich höre die ja heute noch, muss ich zugeben. Und ich bin erstaunt, was für ein Aufwand die da treiben bei nur Hörspielen. Also ist ja totaler Quatsch. Ist unglaublich schön und welche Atmosphäre manchmal transportiert werden. Ein großes Kino. Nochmal zurück zu dem, keine Ahnung, Corporate. Ich glaube, hinterm Podcast, hinter so einem Mikro, kann man sich schwerer verstecken als vielleicht bei Video. So habe ich zumindest das Gefühl. Also über eine lange Zeit einen Podcast zu machen, da habe ich das Gefühl, und das wird mir auch immer wieder gespiegelt, dass die Hörer sagen, wenn man sich dann kennenlernt, ey, du bist ja genauso wie da. Ja, warum soll ich auch anders sein? Aber
Ja, man wächst gerade Hörer, also mal Stammhörer wachsen an einen heran. Das darf man nicht unterschätzen. Jetzt mit einer Episode kann man dann irgendwie den Vorstandschef oder den Marketingleiter, der sonst nicht so oft in Erscheinung treten will, den kann man dann schon akustisch photoshoppen und schön schneiden. Ja, da ist er, und dann haust du ein bisschen EQ drüber und dann ziehst du ein bisschen den Bass hoch und dann kriegt er Freudentränen, ja, und will sofort anfangen mit seiner Gesangskarriere, bis du ihm erstmal zeigst, was du dann alles gemacht hast an ihm.
Vorher, nachher.
Na, vorher, nachher. Aber wenn der natürlich dann wirklich über eine Strecke oder eine Staffel oder sowas durch die Interviews durchführt oder führen will, dann wächst man an so einen Charakter heran und dann bekommt er natürlich auch eine akustische Kontaktfläche durch das Format, das genau zu dem Effekt führt, den du gerade angesprochen hast, dass die Leute einfach wirklich den Oliver den kennenlernen, ja, weil sie einfach wissen, wie du dich versprichst, was du denkst, wie du argumentierst, welche akustischen oder welche Haken du beim Denksprechen schlägst, ja. Denksprache und Sprechdenken, das ist immer ganz spannend, das ist genauso wie Texten und Ablesen. Also es gibt ja extra Sprechtexten. Das heißt, man muss so texten, dass es vorgelesen nicht klingt wie Texten. Und so ist es mit dem Denken und Sprechen teilweise auch. Und diese Haken, an die gewöhnen sich die Leute und mögen es vielleicht und mögen es vielleicht nicht. Und das ist ein ganz interessantes Momentum. Mhm. Und das heißt, ich glaube, das haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, dass du die Leute oder die Zuhörer bekommst, die den höchsten Match haben mit dir als Personality und auch als, nicht nur rein fachlich, sondern auch als so dieses Nose-to-Nose-Business. Das heißt, die merken, dass du passt. Und deswegen ist dieses ganze Geschrei nach Reichweite für mich gar nicht mal unbedingt so dringend notwendig und wichtig und sinnvoll bei vielen, weil du mit dem Podcast im Idealfall immer die anziehst, die wirklich zu dir auch zu deinem Geschäft passen.
Du hattest das Audio-Kontaktfläche gerade genannt, das fand ich ein sehr schönes Wort. Passt ja total gut. Habe ich noch nie so gesehen, aber irgendwie ist es das.
Ist es ja. Und das ist, manchmal irritiert das Sehen ja dann vielleicht auch eher. Ja? Also ich meine, wenn ich mir anschaue, wie dieser Podpimp, also praktisch mein digitales alter Ego, das wurde damals von einer Hörerin gezeichnet, 2006 oder 2005, weil ich meine Nichte Podpimp genannt hat auf dem Blog Pimp Your Brain. Und dann habe ich ihr erklärt, ich mache einen Podcast. Und das war dann irgendwie der Onkel Alex, der Podpimp. Ist dann irgendwie gefallen, der Begriff. Und dann habe ich das irgendwie mal meinen Hörern erzählt und Hörerinnen. Und dann kam eine Zeichnung zurück von einer Grafikerin aus, die hatte damals in Japan gelebt. Und das war so ein richtig, so mit so richtig dicken Bauch und so eine frechen Friese und Kopfhörer und RSS-Zeichen um. Und du denkst es erstmal, okay, also so klinge ich da draußen, ja. Ich meine, ich hatte damals eine stattlichere Figur als jetzt, also eine schlankere. Aber die hören dich quasi so als so richtig netten, charmanten, dicken, kleines Kerlchen, so mit völlig fancy Friese am Kopf, ja. Und das war eben vor Zeiten von Instagram und Twitter und Facebook und sowas, wo fast keine Fotos unterwegs waren. Und trotzdem war diese Kontaktfläche eben die akustische, die reine akustische Kontaktfläche war meine Marke. Und da sieht man mal, wie schnell und wie auch dann Hörer und Hörerinnen einen akustischen Eindruck interpretieren. Und die ein oder andere oder der dann möchte vielleicht gar nicht wissen, wie wir aussehen. Ja, immer ein bisschen schicke Kerlchen, ja, also ganz ehrlich, uns kann man schon mal googeln. Aber muss ja vielleicht auch gar nicht sein. Vielleicht will man das auch gar nicht. Ja. Manchmal wird man auch enttäuscht.
Ja, bei uns jetzt nicht, aber bei vielen anderen.
Bei uns nicht.
Ich weiß noch genau, als ich mal bei irgendeinem, was war das, ein Live-Event von 3 Fragezeichen war und zum ersten Mal Oliver Rohrbeck gesehen habe und dann dachte, ja gut, jetzt ist es passiert, jetzt habe ich ihn gesehen. Da war halt anders als der Justus Jonas, den ich von 3 Fragezeichen kannte, sag ich mal so. Und das dann schon.
Das war die Liebe aber dann nicht erloschen auf einen Schlag, sondern.
Ach Quatsch, nee.
Aber also, du hast ein Bild dann im Kopf, du weißt das. Also, genau. Das kann wirklich manchmal irritieren. Und diesen Effekt muss man sich einfach mal auch zu Gemüte führen, woher das dann kommt. Ja,
ja.
Das ist genauso wie mit ein belegtes Brot mit Schinken. Ja, also Hörwürmer sind genauso. Ja. Das ist so ein Phänomen, von dem wir nur wissen, dass Frauen eher anfällig sind als Männer für Ohrwürmer. Dass es in gewissen Zeiten von Langeweile passieren muss oder schneller passiert, was keine Korrelation zu dem Thema Frau hat. Ansonsten, warum wirken Ohrwürmer so hart teilweise bei? Und es gibt wirklich Leute, bei denen wirkt es mehr und andere sind da immun dagegen. Aber trotzdem hat es nichts anderes damit zu tun, als dass Schallwellen bei uns auf diese kleinen Trommelfälle treffen und uns irgendwo in einem Effekt treffen, der süchtig macht. Und TikTok ist ja nichts, teilweise zu Großteil nichts anderes auch, als immer wieder repetierende 15 Sekunden den gleichen Song, den gleichen Song, den gleichen Song, den gleichen. Und irgendwann fängst du dann an mitzuwippen, weil andere Leute diesen Song interpretieren und du schläfst nicht mehr ein, weil du die dauernd diese Schleife drin hast. Du kriegst es nicht ausgeblendet. Warum ist das so?
Ja. Es geht direkt durchs Herz ins Hirn, nee, durchs Ohr ins Herz bis zum Hirn, habe ich ihm irgendwann mal gesagt in einem Vortrag und ich glaube, so ist das auch. Das ist absolut unglaublich. Wir haben genug Werbung für Podcasts sozusagen gemacht. Also liebe Zuhörer, wenn ihr denkt, euer Unternehmen bräuchte mal einen, sprecht mal mit Alex, der kennt sich da nämlich aus, weil, du hattest das gerade schon angesprochen, Podcheck ist sozusagen dein neues Podcast-Baby, wo du Corporate Podcast bewertest, kann man das so sagen, anhörst und kommentierst.
Also der Untertitel ist Corporate Podcasts in der Mangel, haben wir es genannt. Und so sieht man uns drei auch auf dem Logo. Uns drei heißt die Doris Hammerschmidt, die das Podcast-Buch geschrieben hat, Frankie Fire, der schon seit Jahrzehnten Komponist ist und ich das Ganze eher aus der Marketingbrille bewerte. Und wir haben mit dem Datev-Podcast damals angefangen zusammenzuarbeiten, 2005, glaube ich, war das Ende 2005. Und im Moment haben wir uns einfach darum hinreißen lassen und sagen, Mensch, lass uns doch einfach mal über Corporate Podcasts sprechen, denn ich habe jetzt insgesamt über 300 gesammelt in meiner Datenbank. Sondern weitere 150 sind auf dem Podcast-Friedhof aus der ersten Phase. Also ich sammle hobbymäßig, wie andere Briefmarken sammelt keiner mehr, aber ich sammle Corporate Podcasts. Und dann haben wir uns viele angehört und geschmunzelt und haben gesagt, lass uns das einfach mal in einem Audioformat machen. Und deswegen ist podcheck.de in einem Silent Launch gestartet, aber wir kriegen zunehmend immer mehr Zugriffe und es dauert so zwischen, ja, doch eine relativ lange Geschichte, weil jeder, wenn immer drei Podcasts pro Episode besprochen, aber auch mit Jingles eingespielt und wir zeigen die auch und Doris telefoniert ab und zu mal nach mit den Redakteuren, wie zum Beispiel in der letzten Episode mit dem Polizei-Podcast, die super erfolgreich waren. Das ist ein super interessantes Beispiel eines Projektes, das Spaß macht. Und da verdienen wir jetzt kein Geld mit. Ja, klar, zeigt man damit natürlich so ein bisschen auch, wie wir auf dieses Phänomen schauen. Aber auch da und unter uns, ich meine, jetzt sind wir ja doch erst ein bisschen des reiferen Alters. Also wir sind da schon auf Formate gestoßen, wo das Verständnis fehlt, weil die Tonalität und die Sprache so laut war und so aggressiv. Aber du hast genau gemerkt, es ist für eine gewisse Zielgruppe gerichtet. Ja, und dann muss man einfach auch wirklich sagen, klar, das ist jetzt nicht mehr der Standard, den wir uns träumen, aber das ist für diesen Zweck absolut sinnvoll. Aber ja, Podcheck ist podcheck.de, Corporate Podcast in der Mangel, konstruktiv, kritisch, würdigend. Immer lieb sein.
Immer lieb sein. Also dazu habe ich zwei Kommentare. Der eine ist, wir verdienen damit kein Geld, das ist so ein Hobby und so ein Spaßprojekt. Alter Schwede, was ein Aufwand. Als ich eine Folge gehört habe, habe ich gedacht, wow, da ist aber akustisch eine Menge los. Kann ich nur empfehlen für, wenn ihr mal wissen wollt, wo die Latte so liegt. Und ich erinnere mich noch an die lustige Folge mit dem Untertitel Latex, Lust, Liebesspiele und Leberkäse. Fand ich auch sehr passend. Da ging es um Corporate Podcast von, keine Ahnung, also den üblichen Versendern für Ehehygiene, das ist, glaube ich, genannt.
Wir haben, und es kam auch interessanterweise nochmal, wir haben ja eine Dame, also Doris und zwei Jungs sind da mit dem Team und der Vorschlag kam echt von Doris irgendwie, dann kam irgendwann mal so dieses Thema Liebe und Liebesex und Leberkäse, weil wir hatten vorher so ein bisschen Ernährungspodcasts in die Mangel genommen und dann haben wir uns jetzt hier eben Amorelie, Ice.de und Pornhub vorgenommen. Und ich verrate jetzt nicht, wer gewonnen hat, aber ich sage euch, das sind wirklich, weil das sind auch Unternehmen. Ja, das sind
natürlich
Online-E-Commerce-Unternehmen und die müssen auch Content schrubben. Und da kommst du natürlich, am Anfang haben wir auch gedacht, das ist ja eigentlich low-hanging fruit. Also klar, über was reden die? Die reden über Sex, aber wie sie drüber reden und gerade wie das Pornhub macht, das ist schon echt. Also das hat uns schon die Augenbrauen bis hinter die Stirn gezogen, ja. Und also wir haben uns sicherlich jetzt auf lange Zeit unsere Browser-Historie, unsere Suchhistorie verdorben.
Ja gut, aber so was dabei rauskommt, alles gut.
Es hat Spaß gemacht und die Folge danach, die jetzt online gegangen ist, da haben wir uns ja wirklich ganz sauber diszipliniert. Da haben wir jetzt keine Kirchen-Podcast genommen, das wäre zu hart, aber wir haben Polizei-Podcast genommen.
Also kann ich euch mal empfehlen, hört doch mal rein, ganz großes Kino.
Danke, ja.
Bitte. Wo finden die Hörer mehr über dich? Wenn die jetzt sagen, der scheint ein bisschen Ahnung vom Podcast zu haben und irgendwie unsere Firma, wir müssen vielleicht mal dann.
Also alle Links sind verlinkt, ist alles unter alexwunschel.de. Da geht es dann Richtung Insta, Richtung LinkedIn, Richtung Klangstelle, Richtung pimpyourbrain.de. Das ist dann der Blick über den Tellerrand. Und auch podcheck.de, also alexwunschel.de. Da kann man, von da aus kann man starten. Und ansonsten, wenn man mich googelt, geht's rauf und runter und das Ganze wird auch eine neue Heimat bekommen mit der Klangstelle. Das ist eine Podcast-Manufaktur, also wir produzieren hier nicht am Band, sondern suchen uns schon ein bisschen, also der Match muss passen. Wir haben jetzt schon wieder 3 Anfragen abgelehnt, wo du genau weißt, das ist einfach, es geht dir vielleicht ähnlich. Manchmal ist man halt einfach, fällt man auf und wird so gleich sofort gefragt, was kostet das Ganze und was kostet das Haus und du weißt noch nicht mal, ist es ein Einstöcker, Zweistöckiger. Und es muss von der Kultur her passen. Also alexwunschel.de, da findet man mehr über mich oder unter dem Hashtag Podpimp. Wie gesagt, meine Nichte Lara geschuldet. Da kommt man gar nicht an dir vorbei.
Werde ich auf alle Fälle verlinken in den Shownotes. Alex, wie immer, es hat mir super viel Spaß gemacht mit dir und ich glaube, die Hörer haben noch eine ganze Menge mitgenommen. Ich habe irgendwie so das Gefühl, als wenn wir demnächst noch mal ein paar Folgen machen. So.
Sehr gerne, Mensch, macht Spaß mit dir. Und dann frage ich dich auch, quetsch dich mal aus und dann schauen wir mal über hinter deine Podcast-Erfahrungen, denn da gibt es, glaube ich, viel zu erzählen. Ich habe dir ja schon gesagt, du bist ein Role Model für jemanden, der das seit vielen, vielen Folgen mit Leidenschaft macht. Und Gratulation, also Chapeau kann ich nur zurückgeben.
Danke dir. Jetzt haben wir leider keinen Videopodcast, sonst hättet ihr gesehen, dass ich rot geworden bin. Danke. Okay, liebe Hörer, bis bald. Tschüss und dir.
Tschüss, ciao.
Dir gefällt der Blickwinkel-Kunde-Podcast? Dann wirst du den Blickwinkel-Kunde-Club lieben. Im exklusiven Mitgliederbereich findest du Lösungen aus gelebter Unternehmenspraxis, Inspirationen für mehr Mitarbeiterzufriedenheit und Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu profitablen Kundenbeziehungen. Registriere dich jetzt gratis unter www.blickwinkel-kunde.de und werde Teil einer lebhaften Community. Worauf wartest du? Wir sehen uns im Club.